Liebe Freunde und Kollegen, die intrauszerehere Anästhesie war ja schon immer ein kleines Randthema im Podcast, das immer mal wieder erwähnt wurde, gerade bei den MIH-Podcasts. Und jetzt habe ich einen Anwender gefunden, der mit verschiedenen intraozealen Geräten schon gearbeitet hat. Und Günther kann uns sehr neutral denn die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte nennen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin mit Günther hier verbunden. Hallo Günther.
Hallo, grüß dich. Schönen Abend.
Cool, dass es klappt auf jeden Fall, denn wir beide wollen schon lange über ein Thema sprechen, mit dem du dich schon sehr lange beschäftigst, und zwar mit der intraozealen Anästhesie. Da bist du wie lange, machst du sowas schon?
Also ich habe 2004 mein Endokuri bei der Endo-Plus-Akademie abgeschlossen. Da ist es eigentlich dann losgegangen, ja, dass man sagt, naja, brauchen eventuell noch zusätzliche Techniken, ja, um zu einer doch erfolgreichen Schmerzausschaltung zu gelangen in der Endo. Und seitdem habe ich mich eigentlich damit immer wieder beschäftigt, ja, auf der Suche einfach nach einem vernünftigen System, um wirklich eine vernünftige Anästhesie erlangen zu können für den Patienten.
Lustig, dass du übrigens Endokuri sagst. Ich habe ja damals mal in meinem Endokuri 2013 den Kim gefragt, was machst du eigentlich bei so einem Hot Tooth? Und der hat was ganz Spannendes gesagt. Ja, beim Hot Tooth, den du nicht anästhesiert bekommst, da musst du einen kleinen Schnitt machen, dann mit einem Rosenbohrer an den Knochen gehen und dann einfach direkt im Knochen anästhesieren. Und da dachte ich so, alter Falter, das habe ich vorher in dem Sinne noch nie so wirklich gehört.
Okay, also das sind ja eigentlich die Anfänge der intraozealen Anästhesie. Ja, es war ja zum Beispiel auch in den 70er Jahren, 1968 rum, ja, war es ja auch so, dass man zum Beispiel gesagt hat, man nimmt nur eine Kanüle und penetriert den Knochen, ja, also mit einer normalen Kanüle, ja. Dann hat es ja auch die Technik gegeben, wie es eben Kim sagt, auch das war diese Bloke-Technik, ja, dass man gesagt hat, man nimmt einen kleinen Rosenbohrer und bohrt da einfach durch die Corticalis, ja. Das Problem bei dieser Technik war oft das, dass die Kanüle keine vernünftige Klemmwirkung hatte. Jetzt wolltest du im Endeffekt Anästhetikum abgeben, ja, durch das, dass dieser Raum, den du dir mit diesem Rosenbohrer geschaffen hast, aber einfach zu groß war, ist die ganze Anästhesielösung im Endeffekt eigentlich aus der Spongiosa wieder rausgekommen, ja. Und du hast im Endeffekt sehr häufig keine vernünftige Wirkung gehabt, ja. Und was ich sehr häufig auch bei Kollegen, wenn man über das spricht, ja, es besteht nach wie vor immer so ein bisschen Angst, dass man sagt, na ja, bist du verrückt, du kannst doch nicht mit einer Kanüle in die Spongiosa reinbohren. Ich denke mir dann immer, naja, wenn ich ein Implantat setze, dann ist dieses Loch, das ich da bohre, ja, um ein Vielfaches größer. Und da mache ich mir nicht die Gedanken. Ja. Es ist immer ganz so, es ist diese Zahnarztwelt, die in vielen Dingen oftmals ein bisschen anders wahrgenommen wird.
Ich meine, viel faszinierender finde ich ja, dass du ja noch weitergehst, dass du seit, was war das, wie vielen Jahren keine Leitung mehr gemacht hast, keine klassische?
Also niedergelassen bin ich hier jetzt in Rottenburg seit 2008. Und seitdem habe ich also keine Leitung am Alveolaris Inferior mehr gelegt, ja. Warum? Auch damals war das, ist dann das gerade so aufgekommen mit der Aufklärungspflicht und dergleichen, ja. Patienten aufklären, was alles sein kann. Und nichtsdestotrotz muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich mich auch zu dämlich gestellt, ja, mit diesen klassischen Techniken, die bei uns an der Uni gelehrt wurden. Also bei uns war hauptsächlich wirklich diese indirekte Technik, ja, also mit diesen Schwenken dann zur Gegenseite, war eigentlich so dieser Standard, den man versucht hat, uns beizubringen, ja. Sehr häufig war zumindest bei mir das Ergebnis eher mäßig, ja. Es war dann so im weiteren Berufsleben, dass man sich dann natürlich umsieht und guckt, naja, was gibt's noch für Techniken? Dann, wie gesagt, der nächste Schritt ist natürlich die direkte, ja. Also, wie gesagt, manche Unis lernen ja entweder die indirekte oder die direkte, ja. Der nächste Schritt war dann eben die direkte. Ja, auch manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Und so war ich immer so auf der Suche. Im Endeffekt gelang es dann irgendwann so an diese für uns Europäer, sage ich mal doch, Außenseiter-Techniken wie eine Gauguin-Technik oder eine Akinosi-Technik, ja, mundgeschlossene Technik, ja. Auch die finde ich persönlich vom Technischen her nicht ganz so easy zu handeln. Und somit war dann eigentlich der Weg erstmal vorgezeichnet, dass ich dann relativ viel mit intraligamentärer gemacht habe. Also im Unterkiefer. Man spricht ja sehr häufig, wo haben wir die meisten Probleme? Im Endeffekt im Unterkiefer-molaren Bereich. Wenn du die Studien anguckst, ja, ist ja teilweise bis zu erschreckenden 40% Anästhesieversagen. Interessanterweise ist allerdings auch, wenn du dich mit Kollegen unterhältst, keiner hat die. Persönlich, wie gesagt, hatte die schon und musste mich drum eben umgucken, dass ich eine vernünftige Lösung für mich und meine Patienten finde.
Ja, tatsächlich, ich bin ja mit zwei Oralchirurgen hier in Bayreuth und der eine meinte zu mir auch, ich kriege jeden taub und meinte zu ihm, ich habe hier gerade jemanden, jetzt ist deine Chance und es hat nicht geklappt. Nada, ja.
Also das finde ich eben auch, also für mich war das einfach der Grund, dass ich gesagt habe, ich muss halt irgendetwas finden, was auch in meinen vielleicht nicht so fähigen Händen einfach vernünftig funktioniert, ja. Der nächste Schritt nach der Intraligamentären war dann eben so, dass man gesagt hat, ja, was kann man noch so machen? Und dann ist es so halt aus den USA natürlich wieder aus den Endokreisen rübergeschwappt, ja. Und war halt allerdings, muss ich auch sagen, in meinen Anfängen oftmals vom Handling und vom Technischen her nicht so ganz einfach umsetzbar. Also die ersten so wirklich, ja, die ich dann wirklich routinemäßig und öfter gemacht habe, war mit X-Tips von Dentsply. Das Problem war in meinen Augen immer so ein bisschen der Zugang, dass du wirklich transkortikal rangehst, ja, im Endeffekt in Nähe des Apices, da wo wir wissen, dass die dickste kortikale Schicht ist, ja. Und da war es halt dann schon oft so, naja, du bist ja da draufgestanden am Fußpedal und wolltest die Corticalis penetrieren und es hat halt ewig gedauert, dann ist da vielleicht mal wieder dieser Kunststoffträger abgerissen, die Kanüle stecken geblieben und so. Und es war halt so, dass man gesagt hat, naja, auch das ist nicht ganz so befriedigend.
Aber jetzt nochmal zu den X-Tipps. Für alle, die das nicht kennen, du hast da effektiv was auf dein grünes Winkelstück wahrscheinlich gemacht, wo du dann quasi damit die Cortitalis durchtrennst und konntest dann mit deiner normalen Anästhesienadel, die da durchpasste, dann das Anästhetikum injizieren.
Ja, und diese Kanüle, mit der du eben diese Cortitalis penetriert hast, ist eben in situ geblieben. Das heißt, du hattest praktisch immer die Möglichkeit, wenn du den wolltest, zu injizieren. Aber wie gesagt, für mich war das auch, es hat sich immer so auf den Kursen, wenn du das angeschaut hast, dann hast du das System gekauft, was ja Gott sei Dank nicht so teuer war, weil im Endeffekt war es ja fürs normale Winkelstück, ja, System, war das immer relativ easy. Bei den Patienten war das dann oftmals doch nicht ganz so easy, ja. Und dann hast du gedacht, naja, wo gehe ich jetzt da hin, ja. Da warst du jetzt schon drauf und auch von den Nachbeschwerden her muss ich auch fairerweise sagen, ja, wenn du natürlich dann irgendwann die Kanüle stumpf machst, ja, und da mit dieser stumpfen Kanüle an der Corticalis rumschrammst, dann kann es da schon auch ein bisschen Probleme im weiteren Verlauf geben, ja, dass der Patient da einfach wirklich eine Wundheilungsstörung ein bisschen hat.
Alles klar, ich verstehe schon. Dann hat es ja wahrscheinlich angefangen, dass einige Hersteller direkt Geräte rausgebracht haben. Ja, viele sind ja wieder verschwunden. Es gibt ja einen alten Artikel von dem Anesto von B&H von dir. Das war etwas, das hat man, glaube ich, auf einen Mikromotor gemacht oder Turbinenansatz,
ja. Wie war das? Du hattest das Ganze auf dem Mikromotor drauf, ja. Im Endeffekt war der große Vorteil des, du musstest ja beim X-Tip im Endeffekt nichtsdestotrotz, weil du natürlich die Schleimhaut erstmal infiltrieren musstest, ja, brauchtest du nichtsdestotrotz eine extra Kanüle wieder. Du hast eine normale Spritze genommen, hast praktisch im Endeffekt die Gingiva und die Mucosa infiltriert und konntest dann natürlich erst die Corticalis perforieren. Mit diesem Anesto war es so, man hat das Gerät im Endeffekt direkt auf einen Mikromotor draufgesteckt, das hatte eine Nadel dran und einen Applizierhebel, ja. Und du konntest im Endeffekt jetzt mit diesem Teil 1:1 schon mal auch gleich die Infiltration der Mucosa und der Gingiva vornehmen, musstest dann aber nicht wechseln, sondern du hattest es in der Hand und konntest dann eben die Corticalis penetrieren und in die Spongiosa deine Anästhetikum abgeben. Ein bisschen ein Problem im Vergleich zu den heutigen Sachen war das, dass es doch mitunter auch je nach Dicke der Corticalis schon zu Verblockungen der Kanüle gekommen ist. Das heißt, du hast gemerkt, okay, also man merkt es, man merkt wirklich, wenn man dann in die Spongiosa fällt. Du fällst dann praktisch im Endeffekt in die Spongiosa und versuchst dann eben Anästhetikum abzugehen. Es funktioniert aber eben nicht, ja, weil durch diese Corticalis eben deine Kanüle verblockt wurde. Und dann hast du das Ganze wieder rausziehen müssen, hast eine neue Nadel draufsetzen müssen. Wenn du Glück hattest und die Richtung einigermaßen wieder gut einschätzen konntest, konntest du deine alte Perforation verwenden. Wenn nicht, ging halt das Spiel wieder von vorne los. Darum war das, wie gesagt, das hat bedeutend besser schon funktioniert, ja, in meinen Augen. Das Problem war allerdings, wie gesagt, dass es durchaus auch öfters mal zu eben Verblocken der Kanüle gekommen ist.
Lustigerweise, wir nutzen ja beide ein aktuelles System, wenn man so sagen will. Und ab und zu passiert mir das auch dort.
Sollen wir gleich auf das System zu sprechen kommen?
Ja.
Jahre, ja. Und mittlerweile ist es eben so, auch Sanesto wird nicht mehr hergestellt, ja, weil auch hier wieder für mich erstaunlicherweise die Nachfrage einfach der Kollegen nicht gegeben war. Und jetzt, wie gesagt, verwenden wir beide ja jetzt eben ein neueres System, und zwar den Quick Sleeper, ja. Nachteil ist das, du hast wieder ein extra Gerät. Jetzt nicht riesengroß, aber du hast natürlich ein extra Gerät, das eine eigene Stromversorgung braucht, ja, was dieses Anesto eben nicht gebraucht hatte, was das X-Tip nicht brauchte, ja. Du brauchst hier eine extra Stromversorgung. Der Vorteil ist allerdings das, auch du hast hier wieder ein Gerät, mit dem du die Infiltration der Weichgewebe vornehmen kannst, ja. Muss dann nicht wechseln, im Endeffekt das Gerät. Und während dieser Perforation, also dieser Rotation dieser speziellen Nadel, wird auch permanent schon Anästhetikum abgegeben. Das heißt, du hast hier einfach die Möglichkeit, durch diesen Fluss des Anästhetikums, durch die Kanüle, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das verblockt, geringer ist. Wo habe ich das öfters? Vielleicht, auf das werden wir später noch sicherlich zu sprechen kommen, ja. Es gibt ja diese beiden verschiedenen Ansätze, dass ich sage, dieser osteozentrale Ansatz oder dieser transkortikale Ansatz. Bei diesem transkortikalen Ansatz kann es natürlich öfters dazu kommen, weil ich einfach durch die Lage dieser Penetration der Corticalis einfach eine größere Schichtstärke Corticalis durchbohren muss, ja. Ich sage, was halt wichtig ist, ist dafür auch, dass man dann die richtige Kanülengröße verwendet. Viele Anwender dieses System, aber mittlerweile auch schon gedauert, ja, die wissen nicht, dass es verschiedene Größen für dieses System gibt, ja. Das heißt, je nach Zugang, den ich wähle, im Endeffekt gibt es drei Kanülengrößen, Kinder, Osteozentrale, Erwachsene, Osteozentrale und Kortikale, Transkortikale. Und je kleiner ich natürlich diese Kanülengröße im Verhältnis zu der Menge Corticalis, die ich durchbohren muss, verwende, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit.
Ich mache es ein bisschen einfach. Ich sage einfach, es gibt Gelb, Grau und das für Kinder, das Grüne nutze ich fast nie.
Ja, und ich sage, auch hier, das Grüne ist halt da.
Ja, wie gesagt, also mittlerweile behandle ich ja super wenig Kinder hier in Bayreuth. Das ist schon eher die Ausnahme, wenn ich mal ein Kind sehe. Das ist schon in der Hinsicht krass. Aber tatsächlich hatte ich ja einmal so einen Quick-Sleeper-Moment in Berlin. Denn das Coole bei Kindern ist ja, jetzt ignorieren wir mal kurz, dass es da kurze Tipps gibt, dass man meistens, haben die ja nicht so eine harte Kortikalis. Das heißt, man muss da nicht durchbohren. Die Nadeln haben ja so einen Skalpellschliff. Und da musste ich mal obere Einser anästhesieren. Und ich habe das dann, das Coole am Skalpellschliff ist ja, dass man dann quasi dann auch so einstechen kann, dass der Patient oder die Patientin das nicht merkt. Und ich konnte da einfach reingleiten mit der Nadel und die Kleine hat nicht mal gezuckt und das ist schon geil. Und dann habe ich das ganz gut gemacht, ja, anästhesieren können und das ist natürlich bombenmäßig, wenn das wirklich so 100% hinhaut. Also interessanterweise habe ich festgestellt beim Quicksilver, dass man den Patienten wirklich bisschen was erzählen muss darüber. Ja, zum Beispiel, das klingt wie eine elektrische Zahnbürste, dass es diese Geräusche macht, es vibriert so. Denn ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hat dann plötzlich so eine Abwehrhaltung. Ich habe ja selten Abwehrhaltung in meinem Leben. Und ich so, nee, erst anästhesieren und dann bohren. Wo ich dachte so, das ist die Anästhesie.
Das natürlich, wie gesagt, bei mir laufen ja viele Sachen dann immer gleich, aber drum, ich habe da immer so Sprüche, ja, ich sage immer wie so eine kaputte Schallplatte, ja, die immer wieder anfängt und bei jedem Patienten dasselbe erzählt. Aber wie gesagt, muss ich dir absolut recht geben, man muss den Patienten schon drauf vorbereiten. Wie gesagt, er spürt ja keinen Schmerz. Wenn er Schmerz empfindet, dann bin ich irgendwo im PA-Spalt, also dann habe ich die Richtung falsch eingeschätzt des Zahns. Aber er empfindet ja grundsätzlich bei der Penetrierung des Knochens keinen Schmerz, weil der Knochen nicht innerviert ist, ja. Aber wie gesagt, für viele ist einfach dieses Missempfinden, das sie bemerken, ja, einfach dieses Rattern und Rumpeln, ja, einfach so, dass man es darauf vorbereiten muss. Dass sie mit dem umgehen können und das einzuschätzen wissen.
In dem Teil bin ich eigentlich relativ gut in dem Vorbereiten, wo ich, was Patienten mir nochmal als Feedback geben, ist je nachdem, mit was ich anästhesiere natürlich, dass der Herzschlag, der sich dann mal kurzzeitig beschleunigt, dass sie das als unangenehm empfinden. Was sagst du denn in dem Fall?
Auch da, also wie gesagt, ich hatte anfangs, in meiner Anfangszeit, als ich Intro sehr angefangen habe zu anästhesieren, vor langer, langer Zeit, ja, war es ja immer so, dass viele Leute gesagt haben, du bist ja verrückt, du gibst ja das ganze Anästhetikum intravasal. Knochen ist durchblutet, ja, und wenn ich jetzt die Leitung lege und bin im Gefäß, dann mache ich ja tunlichst genau das nicht, ja. Und dann gibt es ja eben auch diese Studien, dass man gesagt hat, naja, wie schaut das aus? Ich habe auch bei meinen Patienten dann wirklich in der Anfangsphase einen Pulsoxy angelegt, um einfach zu gucken, ja, weil die Therapie dessen ist dann das, dass man einfach kurz mal wartet. Sehr häufig ist das allerdings bei mir auch so, ich habe das dann auch bei Patienten gemacht, die eben eine normale Infiltration im Oberkiefer zum Beispiel bekommen haben, ja, dass ich das wirklich mittlerweile auch so sehe wie die Studien, dass es sehr häufig einfach so ist, dass die Angst und die Erwartungshaltung des Patienten grundsätzlich schon zu einer Tachykardie führen kann. Bewegt sich alles im Rahmen und wie gesagt, man wartet dann 1-2 Minuten und dann ist auch gut. Natürlich, wie gesagt, gibt es auch den ein oder anderen Patienten, der dann sagt, naja, jetzt fühle ich mich gerade nicht wohl. Ja, auch das, wie gesagt, wenn du die Vitalwerte anguckst, ja, und auch das Pulsoxy und, ja, ist es sehr häufig einfach die Aufregung und dergleichen. Ja, wie gesagt, die Studien scheinen mir da recht zu geben.
Mich interessiert ja bloß, was du denen sagst bezüglich der möglichen Tachykardie.
Ach so, ich kläre dich schon auf, dass es jetzt durchaus sein kann, dass sie merken, dass ihr Herz ein bisschen schneller schlägt. Ja, und dass das völlig normal ist. Ja. Bei mir ist das alles so ein bisschen verbunden, eingebunden. Ich hatte vor ganz langer Zeit, mein erstes Curriculum war eine Hypnoseausbildung. Das heißt, ich verbinde das alles so ein bisschen, ja, mit Berührung und wenn du schon mal, ja, die Hand auf die Schulter legst und dergleichen, ja, einfach dieses ganze Setting, ja, damit sagt, da bekommt man das relativ, relativ gut hin, ja, eben mit einem Pacing und Leading des Patienten. Und das ist eben so eingebaut in dieses Ganze, aber wie gesagt, ich kläre sie einfach wirklich, ich sage, naja, das kann durchaus sein und wenn es denn so ist und einer fühlt sich da unwohl, ja, dann nehme ich das natürlich mit auf und spiegel ihm das aber natürlich so, dass das einfach ganz normal ist. Sehr häufig die Gefahr ist einfach das, wenn das jemand wahrnimmt und man reagiert nicht darauf, dass er sich dann eher immer weiter entfernt und sich da reinsteigert, ja. Wenn ich aber sage, nee, pass auf, ich verstehe das jetzt und das ist auch ganz normal und kann durchaus so sein, dann muss ich sagen, ist das wirklich 100% gibt es in der Medizin nie, ja. Aber ich sage mal, zu 98% kann man die Patienten relativ gut führen.
Aber diese Tachykardie erwartest du erst, wenn er 1 zu 100.000 spritzt? Oder da hast du sie eher wahrscheinlich als 1 zu 200.000? Oder was spritzt du denn eigentlich mit dem Quicksleeper immer genau?
Also was ich wirklich, wenn also keine großartigen Kontraindikationen da sind, bei mir gibt es eigentlich immer nur 1 zu 100.000. Also wirklich so, dass ich 1 zu 200, ich habe zwar eine Packung da, verwende die aber nie, ja. Mit Quicksilber 1 zu 100.000 bei WSR. Also auch da muss man jetzt gucken, ja. Der Quicksilber anästhesiert uns ja im Endeffekt den Zahn, die Pulpa, ja, und die befestigte Gingiva. Sobald ich aber natürlich in die Mucosa komme, ja, muss man auch fairerweise sagen, brauche ich nichtsdestotrotz nochmal zusätzlich eine Anästhesie. Und das heißt, bei einer WSR oder wie auch immer, nehme ich auch, hat der Patient auch einen Pulsoxid dran, aber klassischerweise 1 zu 50 dann.
Da muss man aber sagen, 1 zu 50.000 gibt es in Deutschland bei Septodont. Das ist bloß Lidocain.
Ja. Aber ich sage, also das ist das, was ich sage, okay, auch hier wieder in meinen Händen funktioniert das ganz gut, ja. Und ich mag das eigentlich zumindest bei den endochirurgischen Eingriffen relativ gerne.
Ich nehme ja primär eigentlich für eine Infiltration und eine Leitung, mache übrigens gerne Akinosi-Leitung. Okay. Ja. Ja. Nee, da gibt es sogar einen Podcast dazu, aber ist ja 1 zu 200.000 mein Standard, weil ich irgendwie habe in Fortbildung so ein bisschen festgestellt, dass das am besten wirkt. Ausnahme ist der Quicksleeper. Das heißt, ich habe immer eine Packung 1 zu 100.000 drin, wegen dem Quicksleeper, weil bei 1 zu 200.000 und intraoszäre Anästhesie sagen die ja selber, das wirkt eine halbe Stunde gut und dann ist es vorbei, also wirklich schlagartig vorbei.
Also das muss man wirklich sagen, du brauchst im Endeffekt beim Quicksleeper schon eine vernünftige Konzentration von dem Vasokonstriktor, ja. Sonst ist die Wirkdauer natürlich sehr, sehr gering. Die Frage ist immer, was möchtest du machen, ja. Also für mich ist jetzt auch, so muss ich sagen, natürlich die Hauptindikation im Endeffekt eine Endo im molaren Bereich, ja. Oder auch eine Füllungstherapie, ja. Bei einer Füllungstherapie, wenn ich da einen Zahn oder zwei mache, da komme ich auch mit dieser Zeit, würde ich gut hinkommen, ja. Bei einer Endo würde ich mit einer 1 zu 200.000 einfach nicht hinkommen. Und darum, wie gesagt, ist das für mich so, also mit Quicksleeper immer 1 zu 100.000 auf
alle Fälle. Und wie lang dauert es deiner Erfahrung nach, die Betäubung dann?
Wie lang sie anhält? Ja, ich komme dann immer in eine gute Stunde, 15 Minuten, sowas.
Aber was ist, wenn du jetzt einen 2-Stunden-Termin hast?
Dann kann es durchaus sein, dass ich nochmal nachanästhesieren muss. Also das, je nachdem, was man macht. Ja, also wie gesagt, das ist, wie gesagt, wirklich so, dass das durchaus nochmal sein kann, ja. Wenn der Patient das möchte. Ja. Für mich ist halt einfach so diese hochakute Phase oder diese hochschmerzhafte Phase so, dass ich sage, da brauche ich es einfach.
Tatsächlich habe ich ja
weil mich das ein bisschen genervt hat mit dem 1 zu 100.000, habe ich da viel mit Straight den Teil hingeschrieben. Wie sieht es denn mit 1 zu 50.000 aus? Denn lustigerweise der Luke, der die Quicksleeper-Schulung macht, der sagt immer, ne, ich nehme mal 1 zu 80.000, wenn es länger dauert, aber lustigerweise ausgerechnet 1 zu 80.000 gibt es nicht in Deutschland. Und das hat so ein bisschen, nicht Patentgründe, aber das hat Gründe, die man nicht erklären kann, zu tun. Von Septodont gibt es zum Beispiel 1 zu 80.000, glaube ich, in Österreich und in Belgien, aber die dürfen das nicht nach Deutschland verkaufen.
Ja.
Genau, medizinische Zulassungsprobleme.
Okay. Ja, nee, also wie gesagt, also auch hier wieder ist einfach im Endeffekt so meine Erfahrung, mit der komme ich einfach ganz gut hin. Ja. Darum besteht jetzt hier für mich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, das zu wechseln, sondern ich sage, 1 zu 100.000 komme ich wirklich überall gut hin, ohne große Nebenwirkungen. Und darum ist das so mein Standard, mein Quicksleeper.
Nee, verstehe ich auch. Also im Prinzip eine Stunde 1,15, das ist auch so meine Erfahrung, die ich habe. Aber das Spannende ist, dass dann Patienten auch sagen, das ist dann ganz plötzlich weg. Die merken das wirklich, dass es jetzt ist es weg.
Was man jetzt nicht vergessen darf, ja, bei dieser 1 Stunde 15, ja, das ist ja wirklich Zeit, Anästhesie und ich starte. Bei einer konventionellen Leitung muss ich ja in der Regel etwas warten. Das heißt, mein ganz, ganz frühen Tagen, wo ich das noch gemacht habe, ja, war es ja durchaus so üblich, dass man da mal so 10, 15 Minuten gewartet hat, ja, und das Zimmer verlassen hat, ja. Das ist ja hier im Endeffekt nicht so, ja. Das heißt, ich gebe das Anästhetikum ab und kann im Endeffekt direkt mit der Behandlung starten, weil eben dieser Wirkungseintritt relativ zügig vonstatten geht, ja. Und durch das, dass das Ganze eben hier computergesteuert ist und das Anästhetikum sehr langsam natürlich infiltriert wird, ist es im Endeffekt so, wenn ich nach 2, 2,5 Minuten mit meiner Anästhesie fertig bin und diese Kapule im Endeffekt in die Spongiose abgegeben kann, kann ich ja sofort starten. Und drum ist das, finde ich, ein guter Wirkzeitraum eigentlich.
Nee, also in der Hinsicht finde ich das auch cool. Und was ich natürlich auch cool finde, ist, und wir müssen gleich nochmal, wie wir denn überhaupt, wo wir anästhesieren mit dem Ding sprechen. Denn wenn Kofferdamm einmal liegt und man nachanästhesieren will, kann man plötzlich in einem anderen Winkel auch reingehen, der vielleicht vorher nicht möglich war, weil der Patient so schön die Wange automatisch abhält.
Auch das, wie gesagt, das ist, ich finde es einfach ein sehr schönes Teil.
Die nennen es, glaube ich, bei Quicksleeper transkortikale Anästhesie. Du nennst es ein bisschen anders.
Also es gibt bei Quicksleeper, es gibt grundsätzlich zwei Zugangsarten eigentlich in die Spongiosa. Ja? Mhm. Und Quicksleeper nennt die eine, die eigentlich die Standardvariante ist, ja, ist diese osteozentrale Technik.
Genau.
Das bedeutet im Endeffekt, gehe auf Höhe der Papillen in einem 40-Grad-Winkel zur Zahnachse, ja, penetriere ich den Knochen. Warum macht man das? Die andere Methode wäre die transkortikale Methode, ja, die ist so klassischerweise von der Intraossean. Und hier gehe ich im Endeffekt so auf 2/3 der Wurzellänge und penetriere da den Knochen dann. Hier ist natürlich die Kortikalis viel, viel dicker, was die ganzen Probleme, was ich vorher gesagt habe, mit sich bringt. Ja. Durch diesen osteozentralen Ansatz habe ich eben nur eine relativ dünne Schicht an Kortikalis, die ich durchbohren muss. Ja. Und darum ist dieses Konzept natürlich im Endeffekt auch ein bisschen anderes, als es mit den klassischen Systemen ist. Also wie gesagt, dieses osteozentrale Konzept ist so ein bisschen das, was Quicksleeper so ein bisschen einzigartig macht.
Nee, tatsächlich braucht man da ein bisschen Übung, um das gut hinzubekommen. Das ist, die Lernkurve ist da manchmal ein Tick zu langsam.
Ja, also wie gesagt, es ist wirklich so. Ich meine, die bieten ja zum Beispiel auch ihre Fortbildungen an, ja, und haben ja da auch mittlerweile so eine ganz spezielle Griffsystematik entwickelt, wie ich die Hände auf dem Kopf des Patienten platzieren muss, um da vernünftig hinzukommen. Ich hatte damals schon gesagt, wenn ich diesen Kurs gemacht habe, ich bin es einfach anders gewöhnt, aufgrund meiner Zeit, die ich das schon mache. Ja. Und ich muss sagen, ich verwende wirklich so, ich halte mit einer Hand wirklich mit dem Spiegel oder so einfach die Weichteile ab, ja, und mache das dann wirklich einhändig und habe jetzt nicht so diese speziellen Grifftechniken. Die vielleicht aber, muss man auch sagen, den Beginner natürlich ein bisschen helfen können.
Für diese Anästhesie, ich nenne es jetzt mal Retomandibular, wo man ja quasi in den aufsteigenden Ast geht.
Trigeminum retromandibulare. Mhm.
Genau, danke. Und da fand ich eigentlich diese Griffe ganz cool. Und da musste ich mir das von dem Luke tatsächlich nochmal erklären lassen, wie ich das mache, nach dem Kurs, dass ich quasi wie so einen Stift halte und relativ gerade dann drauf gehe. Und das funktioniert ganz gut. Ein bisschen kräftige Patienten, da musst du echt mit der Hand so schön das Weichgewebe festhalten, damit das nicht sich zu sehr mitdreht.
Also das ist, wie gesagt, grundsätzlich ist es ja auch immer so, dass wir jetzt sagen, wo anästhesiere ich, ja? Im Unterkiefer sprechen wir ja immer aufgrund der Blutversorgung auch, dass wir sagen, naja, eigentlich wollen wir ganz gerne immer ein Distal des zu anästhesierenden Zahnes anästhesieren. Ja. Das heißt, wenn ich den unteren Sechser behandeln möchte, ja, dann mache ich das Distal des Sechsers. Beim Siemer ist jetzt die Meinung oder die Vorgabe von Dental Hightech, ja, dass die sagen, naja, da kann man dann eigentlich mesial bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der mittlerweile wirklich sagt, ich muss im Endeffekt im Unterkiefer immer distal des zu behandelnden Zahnes rangehen. Vor allem im molaren Bereich. Ja. Wenn du mesial rangehst, dann kann es schon sein, dass du die mesiale Wurzel betäubt bekommst, ja, das distal aber wirklich nicht ausreicht. Und darum bin ich wirklich jemand, der sagt, ich im Unterkiefer, im molaren Bereich ist es für mich wirklich so, dass ich sage, ich muss immer distal des zu behandelnden Zahnes ran.
Wie machst du es eigentlich bei den Fünfern und Vierern, wenn du das Gefühl hast, dass das Foramen mentalis ist in der Nähe? Stört dich das oder spielt das keine Rolle?
Primär erstmal nicht, ja. Also was schon wichtig ist und das glaube ich schon entscheidend, ja. Man muss sich schon im Vorfeld, vor Einsatz des Quicksilvers natürlich so ein bisschen Gedanken über die Anatomie machen, ja. Das heißt, ich schaue mir da immer ein Röntgenbild an im Vorfeld. Jetzt so aufs Geradewohl durchbohren würde ich nicht machen. Also für mich ist es wirklich schon so, dass ich sage, ich muss einfach wirklich gucken, wo macht es Sinn, ja. Weil wir natürlich ja auch ein paar Kontraindikationen haben, ja. Das heißt, wo einfach eine massive periodontale Infektion oder dergleichen da ist, ja, da soll ich natürlich auch nicht durchgehen. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen gucken, ja. Wenn ich jetzt natürlich sage, im Unterkiefer habe ich eine Wirkung immer distal des Zahnes nach mesial sind so, ja, 2 bis maximal 3 Zähne, ja. Das heißt, wenn ich da aber eine gute Stelle jetzt habe, zum Beispiel das Foramen, ich muss den Fünfer anästhesieren und das Foramen wäre jetzt genau da, ja. Dann hätte ich da auch kein Problem, dass ich da sage, ich gehe eher an den Sechser distal. Weil ich weiß, nach vorne habe ich nie das Problem, ja, im Unterkiefer. Das Problem ist wirklich immer eher so nach distal, ja. Das heißt, im Endeffekt suche ich mir da das aus. Natürlich würde ich auch, wenn dieses Foramen jetzt relativ hoch liegt, was eigentlich sehr selten der Fall ist, ja, würde man aber ganz ehrlich gesagt auch nicht, ich würde es einfach radiologisch angucken, ja, und würde dann die Eindringtiefe dementsprechend ändern.
Also ich sag mal, radiologisch ist immer wichtig, weil manchmal gibt es ja doofe Stellen, dann mache ja die Ausnahme und gehe tatsächlich in die Fokation rein, ja, das, wenn das möglich ist, finde ich das manchmal eine ganz elegante Sache vom Zugang her, aber jetzt höre ich die ganze Zeit schon immer so, oh, immer das da reingehen.
Ja. Ah, auch deswegen gesagt, auch hier haben wir ja gesagt, du bekommst ja im Unterkiefer schon auch immer, ich sage, eine Zahnwurzel bekommst du taub, ja. Das heißt, wenn du eine schöne Flokation hast, eine getrennte, ja, und kommst da einfach schön ran, und sehr häufig sind ja das dann im Endeffekt Zähne, bei denen du im Flokationsbereich natürlich Platz hast, unter Umständen distal, von der distalen Wurzel zur mesialen Wurzel des hinteren Zahnes aber keinen Platz hast, dann ist natürlich diese Flokationsstelle der ideale Bereich. Weil eine Wurzel distal bekommst du taub. Ja, aber ich sag, also würde ich, wie gesagt, ganz genauso machen. Also ich denke, es ist wirklich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Lernkurve im Unterkiefer, vor allem ja, im Unterkiefer-Molarenbereich, dass ich einfach sage, wo nehme ich jetzt die Stelle, wo ich wirklich reingehe.
Ja, aber du hast es vorhin mal Kontraindikationen angesprochen. Was sind denn die Kontraindikationen, wo du sofort drauf achten würdest? Beim Quicksilver.
Also Pheochromozytom wegen Adrenalin. Ich brauche aber Adrenalin. Was ich mir auch immer ein bisschen Gedanken mache, ist IV-Bisphosphonate. Es kann alles natürlich, egal was du bei denen machst, kann natürlich irgendein Problem bereiten. Ja, aber das wäre jetzt etwas, wo man wirklich Gedanken machen würde. Oder eben akute inflammatorische Entzündungen in dem Bereich. Ja, da würde ich wirklich ein Stück eben im Unterkiefer nach distal gehen. Im Oberkiefer ist es eben so, dass ich die durch die Qualität des Knochens, ja, durch diese Spongiosa, diese massive, das Anästhetikum einfach in alle Richtungen besser verbreitet. Was auch noch ganz interessant ist vom Trigonum retromolare, von dem du vorher gesprochen hattest, ja, auch da gibt es ja mittlerweile Studien, die auch ja dieses mittlerweile von einem retromolaren Foramen sprechen, ja, was mittlerweile relativ häufig gefunden wurde, ja, war das letzte Mal ein Kollege im Masterstudiengang, der den Vortrag gehalten hat, ein Anatom, der davon berichtet hat, ja, dass es gar nicht so selten ist, ja, dass praktisch im retromolaren Bereich distal eben noch ein Foramen ist, wo eben auch Nervfasern rauskommen. Und das muss scheinbar so häufig sein, dass das sogar beschrieben ist.
Oh, da muss ich mal in die TVTs mal dran nachsuchen.
War wirklich interessant, hat ein paar Kadaverstudien und dergleichen gezeigt und ist wirklich, also wäre auch vom Ansatz natürlich so, dass man sagt, ja, auch das würde ja viel erklären, warum wir das oft im Unterschied einfach nicht schaffen.
Das erklärt echt gut viele Sachen, warum es Sinn macht. Also ich meine, oder andersrum, ich habe ja viel mich mit Anästhesieversagern zwangsweise beschäftigt und Leute, die auch Australien, die sagen, also wenn du wirklich da Probleme hast, machst du eine Leitung, dann machst du noch ein mentales was und infiltrierst noch und zwar relativ tief und lässt es lange einwirken, damit dann auch alles durch die dicke Kortikalis durch kann. Interessanterweise hat der Typ auch gleich gesagt, dass er lingual ungern anästhesiert.
Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach diese Konzepte, die ja auch beschrieben sind, dass man sagt, naja, im Endeffekt hat man ja so oft das Gefühl, dass es irgendwie so ein Staffelschema gibt, ja, dass man sagt, naja, jetzt funktioniert die Leitung nicht, ja, dann macht man halt als nächsten Schritt so ein bisschen Infiltration, bukal und lingual, wenn das auch nicht funktioniert, dann gehen wir mal intraligamentär ran, funktioniert das auch nicht, dann gehen wir mal intrapulpal ran. Wobei ja auch das ja häufig das Problem ist, ja, also zumindest bei uns, ja, dass ja viele Kollegen dann einfach diesen Zugang bei der Intrapulpalen relativ groß aufziehen, dass sie gut hinkommen, ja, was natürlich das Ganze konterkariert, ja, weil natürlich ja im Endeffekt bei der Intrapulpalen der Druck die Wirkung ausmacht und nicht das Anästhetikum, ja. Und dann immer so als Last Resort ist dann im Endeffekt die Intraserie. Und ich denke mir dann immer, naja, wenn ich gleich mit dem anfange, was vernünftig ist, dann sparen wir halt und den Patienten vor allem auch diesen ganzen Zirkus im Vorfeld.
Ja, tatsächlich ist es auch mein Ding, was ich manchmal so mache. Und warum mache ich nicht gleich einen Quicksleeper? Das ist immer so wellenartig. An Tagen, da kriegt jeder Patient Unterkiefer einen Quicksleeper. An manchen Tagen irgendwie nicht.
Nee, aber also wie gesagt, drum ist für mich, also Standard ist wirklich für mich im Unterkiefer, im Molarenbereich ist der Quicksleeper.
Jetzt mal Hand auf Herz, ist es wirklich immer 100% Anästhesie?
In der Medizin gibt es sich 100%.
Ja. Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
Ich sage dir auch ganz ehrlich, auch bei überwiesenen Patienten, das heißt, man fängt an und da wirkt die Betäubung nicht, ja. Ich sage wirklich, 95-98% bekommst du, ja, dass du wirklich vernünftig, dass die schmerzfrei sind und dass du vernünftig arbeiten kannst, ja. Für mich ist immer Horror das, dass ich sage, naja, da muss man jetzt durch, man muss nirgends durch, ja. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ja. Diese wenigen Fälle, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ja, das sind dann wirklich bei mir Fälle, wo ich sage, okay, die mache ich dann in der Sedierung. Klassischerweise IV-Sedierung oder oral mit Midazolam, ja. Also da sage ich, da habe ich aber anderweitig auch keine Chance, ja, weil natürlich da einfach viele Dinge dann zusammenkommen.
Ja, nee, tatsächlich, das mit der Sedierung ist ja auch sehr spannend, ja. Und ich glaube, es wirklich auch sagen, trotz Quicksleeper braucht man so eine Sedierung ab und zu.
Also ich sage, mein Auge ist wirklich, wirklich so, dass ich sage, man braucht einfach verschiedene Dinge im Repertoire, die man sicherlich nicht alle von vornherein machen muss. Ja, aber man muss irgendwo immer eine Lösung parat haben. Ja. Und für das gibt es ja. Auch da, wie gesagt, wenn du das anguckst, ja, diese Intraserie-Anästhesie, ich sage, trotz der guten Wirkung, in meinen Augen mittlerweile relativ easy Handhabung, wenn man es ein paar Mal macht, ja, fristet ja in Deutschland nichtsdestotrotz immer noch ein Schattendasein. Ja. Also viele Kollegen kennen sie nicht, ja. Manche kennen sie, wissen aber nicht genau, wie es funktioniert, haben deswegen ein bisschen Angst davor. Wenn du guckst, in den Staaten drüben, bei den Endoleuten, da ist das eher auch so ein Standardmittel. Und so ist es mit der Sedierung im Endeffekt auch, ja. Sehr häufig ist das bei uns immer noch so ein bisschen verpönt. Naja, darf das der Zahnarzt oder darf es nicht, ja. Ich sage, ich muss es machen, ja. Notfall kann immer sein, für das muss ich aber auch ausgebildet sein, zumindest, dass ich bis der Notarzt kommt, ja, es stabilisieren kann, aber es kann aber bei jedem Patienten passieren. Und darum finde ich schon wichtig, dass man sagt, wenn man das macht, ja, dass man einfach sich da auch ein bisschen damit beschäftigt, aber dann finde ich das einfach wirklich gute Dinge, ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt vorher gesagt hätte, das funktioniert zu 100%, dann wäre es einfach gelogen gewesen, ja. Wie gesagt, ich habe eine wirklich sehr, sehr hohe Erfolgsrate. Es gibt aber einfach Fälle, wo ich sage, okay, da muss man eben dann diesen Schritt weitergehen.
Und tatsächlich ist ja mein Schritt weiter im Moment, den Tipp habe ich von David Sonntag bekommen, dass er Dextromethason gibt vorher. Er hat immer gesagt, man sollte eine Stunde vorher infiltrieren. Tatsächlich habe ich festgestellt, das ist für mich im Praxisalltag total lästig. Und ich schreibe dann einfach Rezept und die nehmen dann eine Tablette eine Stunde vorher, das oral. Das mache ich gerne bei Leuten, die von mir im Vorgespräch schon sagen, Leitung, Unterkiefer, ja, mal schauen, ob das klappt. Es klappt nicht immer. Ja, das ist quasi meins. Es gibt ja auch dieses so ein Konzept für MIH-Zähne, die ja auch echt mega hochgehen können, dass die Leute die erstmal 24 Stunden vorher mit Ibuprofen runterbringen und tatsächlich soll das Dextromethason nochmal einen Tick besser wirken, laut Studien. Fand ich interessant. Also 4 Milligramm Dexamethason gibt es von Ratiofarb.
Okay. Also ist auch ein interessanter Ansatz, auch wie gesagt, auch das mit der Prämedikation insgesamt. Ja. Also bei diesen Patienten ist es durchaus dann wirklich so, dass ich denen wirklich auch ein Rezept rausschreibe und sage, also ich bin mittlerweile, was in Deutschland ja lange Zeit auch verpönt war, ja, ein Freund von der Kombipräparation Ibu 600 und Paracetamol 500, ja, eine Stunde vor dem Eingriff. Du bist damit im Endeffekt laut den Studien auf einem Wirklevel von einem Opiat ohne die ganzen Nebenwirkungen. Und bei solchen, wie soll ich sagen, ja, hypersensiblen Personen vielleicht, ja, finde ich das ganz gut, wenn das zentral natürlich schon mal ein bisschen runtergeschalten ist. Hm. Aber wie gesagt, das mit Dexamethason ist natürlich auch ein guter Tipp, werde ich gerne mal probieren.
Ja, aber tatsächlich, das Problem bei Dexamethason ist, da soll man es nicht mit Ibuprofen kombinieren.
Okay, habe ich auch nicht gewusst.
Ja. Ja, da gibt es irgendwie, werde ich mit Unkenntnis gestraft. Es gibt ja irgendwie so eine rote Liste, da gibt es irgendwie so eine andere weiße Liste oder so. Da steht das drin in der weißen Liste. Da darf man das nicht kombinieren. Habe ich mal auf einer Fortbildung im Nebensatz gehört in der Diskussion.
Okay, ich werde mal gucken. Aber wie gesagt, also grundsätzlich ist es einfach so, dass man sagen muss, ab und zu ist eine Prämedikation nötig. Ja? Also auch da ist es natürlich so, was wir jetzt vorher sagten, zum Beispiel schon so, wenn du natürlich jetzt wirklich massiv ängstliche Patienten oder so hast, ja, dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich dem für den Abend vorher schon Diazepam aufschreibe. Ja, eine Tablette. Ja, dass die einfach die Nacht schon mal durchschlafen, ja. Aber wenn die morgen dann schon völlig gerädert kommen, ja, Diazepam hat halt eine relativ gute, lange Halbwertszeit, ja, auch dann ist das für den einen oder anderen unter Umständen wirklich hilfreich. Und im Endeffekt geht es ja immer noch um das, ich sage halt, ich kann nur vernünftig arbeiten, wenn der Patient vernünftig anästhesiert ist, ja. Und darum ist das eigentlich für mich wirklich das primäre Ziel, dass ich eine vernünftige Schmerzerschaltung, egal bei welchem Eingriff, habe. Sonst stresst mich das zusätzlich.
Also sozusagen der Hot Tooth, der heiße Zahn, den kriegst du in der Regel immer gut in den Griff, kann man sagen.
Ja. Ja.
Und wenn nicht, mit dem Intraossean-System, dann gehst du einen Schritt zurück und machst einen neuen Termin und prämedikierst.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin niemand, der sagt, da muss man jetzt durch. Ja. Also man muss nirgends durch. Ja. Und da hat keiner Freude. Und drum, also wie gesagt, es gibt ab und zu solche Fälle, ja, aber sie sind sehr, sehr selten. Ja. Wenn ich sagen würde, die gibt es nicht, dann wäre es gelogen.
Es ist so. Ich meine, wir hatten uns ja vorher schon drüber unterhalten, wenn es Nachteile gibt von Intraossea, also in den ganzen Jahren hast du jetzt noch keine klassischen klinischen Nebenwirkungen gesehen, dass da irgendjemand später kommt. Leute hätten Angst vor Kiefernekrosen plötzlich und was auch immer. Du hast so ein bisschen die Aufklärungspflicht angesprochen. Müsste man beim Quicksilver jetzt nicht extra aufklären?
Im Endeffekt läuft es bei mir über so eine pauschale Aufklärung für die Anästhesie.
Okay.
Ja, das auch aufgeklärt. Ja, aber wie gesagt, auch hier, durch das, dass die Studien eben nicht zeigen, was kann mal sein. Naja, also wie vorher schon gesagt, wenn du an der Mordsdicken Corticalis eben ewig lang rumbohrst, ja, dann kann das wirklich halt mal sein, dass das 2-3 Tage an der Gingiva ein bisschen eine Wundheilungsstörung gibt. Also das ist durchaus möglich, ja. Ich muss allerdings sagen, wie gesagt, im Vergleich zu einer intraligamentären, bei der ich das zugegebenermaßen wirklich schon das ein oder andere Mal hatte, ja, ist das bei der Intraossean wirklich, wirklich sehr, sehr selten. Wenn es denn so ist, muss ich auch sagen, und man reflektiert diese Fälle, dann ist es wirklich doch häufig so, dass man sagt, ja, vielleicht war ich doch mit ein bisschen viel zu viel Druck an der Corticalis, ja. Das ist auch so etwas, was ich glaube ich in der Anfangsphase, was immer so war, dass man gemeint hat, naja, es ist wie, wenn ich ein Loch in die Wand bohre. Ja, ich muss da Druck ausüben und im Endeffekt ist es nicht so, ja, sondern wie gesagt, man soll sich da wirklich im Endeffekt reinfallen lassen, ja, und relativ wenig Druck ausüben. Mhm. Nadeln sind Gott sei Dank durch dieses Double Bevel Design so, dass die relativ gut die Corticalis schneiden können, ja. Aber wie gesagt, was sie halt nicht mögen, ist wirklich das, wenn man Druck drauf springt.
Ja, ich meine, das Gute ist, die haben eine Sollbruchstelle auch, wenn die abbrechen sollten, brechen die an der Stelle ab, wo man die gut rausholen kann. Ja. Passiert einem, glaube ich, zweimal und dann weiß man, wie viel Druck man anwenden sollte.
Ja. Und ja, da muss ich da absolut recht geben. Ja. Auch das sind so diese ersten Schritte, ja, wo dann viele natürlich vielleicht auch sagen, das mache ich nie wieder. Ja. Aber egal, in welcher Behandlungsmethode wir arbeiten, es sind ja die ersten Versuche sehr häufig nicht die besten, die wir in unserem Zahnarztleben schaffen. Ja. Und auch so ist es in meinen Augen hier. Ja. Wenn man sagt, naja, auch hier, wie so oft, der Fehler sitzt dann häufig vorm Gerät. Das muss man einfach vernünftig reflektieren, das einfach ein bisschen umstellen und dann, wie gesagt, funktioniert das in meinen Augen sehr, sehr hervorragend.
Ich meine, das Gute ist, Quicksleeper verkauft ja das Gerät quasi immer mit einem Kurs. Oder ich hatte danach auch so eine WhatsApp-Gruppe dann noch mit dem Luke, so dass da konnte ich auch immer Fragen stellen. Das war ganz gut und wichtig und man muss das ja auch wollen. Ist ja auch ein kleiner Invest, das Gerät. Dann ist es natürlich immer besser, wenn man es auch nutzt. Abrechnungsmäßig ist es doof, dass man eigentlich nicht wirklich was mehr abrechnen darf.
Das, wie gesagt, du hast natürlich mit diesen ganzen Systemen ist es ja im Endeffekt so, auch was es als anderes System gibt, sprechen wir zum Beispiel von The Wand, ist ja auch so, das kostet mich in der Anschaffung sehr, sehr viel Geld, ja, im Endeffekt kann ich eine I oder was abbrechen, ja, also, oder muss es sogar im Endeffekt eigentlich analog abbrechen, ja, auch als I, also das heißt, man wird damit sicherlich jetzt nicht einen großen Umsatz generieren. Wie gesagt, im Endeffekt ist das, was ich halt gerne so mache, einfach wirklich in diesem Package dann mit eingerechnet, das ich eben anbieten muss bei der End oder wie auch immer, ja, ich finde, bei vielen Dingen kann man einfach nicht alles, was man da macht, wirklich so eins zu eins aufschlüsseln, ja. Sondern im Endeffekt geht es dann wirklich um dieses Package, ja. Aber natürlich muss man dir recht geben, das Gerät ist eine Investition. Ohne Frage.
Ja, Punkt. Ja. Aber im Prinzip ist es so, gibt es Zahnärzten, denen du es nicht empfiehlst, wenn die das fragen? Oder gibt es Leuten, wo du sagst, eigentlich, wenn du das machst, wir arbeiten ja beide im Endo-Bereich und deshalb wissen wir beide, warum wir gerne noch manchmal wirklich eine klare, sofortige Anästhesie haben wollen?
Also es ist halt wie bei vielen Dingen so, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ich sehe das gerne immer so. Amalgam hat relativ lange Zeit funktioniert in den Händen vieler, weil du nicht auf viel achten musstest. Ja, die Leute, die damals das Amalgam schlampig verarbeitet haben, bei denen hat die Amalgamfüllung gehalten, ja, die Kunststofffüllung unter Umständen nicht so lange. Und so ist es natürlich auch, ja. Also das ist natürlich schon ein Gerät, das ein bisschen Bedacht erfordert, ja. Und jetzt auf Haruk das zu verwenden, ja, das funktioniert halt nicht. Also wie gesagt, du musst dir schon im Vorfeld mal das Röntgenbild angucken, musst dir überlegen, wo gehe ich da ran und so, ja. Diese Lernkurve ist dann natürlich irgendwann so, dass du das einmal kurz einen Blick drauf wirfst und dann weißt du Bescheid, ja. Oder natürlich auch vom Zugang von der Mundöffnung oder dergleichen, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich sage ich, ist das eigentlich in jeder Praxis sicherlich eine Bereicherung, ja. Auch da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen mal, ja. Macht es Sinn, das immer und überall einzusetzen? Auch das ist natürlich die Frage. Man kann, wie gesagt, mit dem natürlich, man kann es immer und überall einsetzen, ja. Ich sage halt, für mich muss es irgendwo diesen Mehrwert im Vergleich zu einer anderen Methode haben. Drum, wie gesagt, ist das halt für mich einfach so, dass ich sage, naja, du hast einfach wirklich diesen Vorteil im unterkiefermolaren Bereich. Du kannst in mehreren Quadranten arbeiten, ja. Durch das, dass eben wirklich nur ein kleinerer Bereich anästhesiert ist. Und drum sage ich, ist das für mich einfach wirklich eine Investition, die einfach sein musste.
Ich habe sie auch.
Wie gesagt, ich würde es wirklich auch hier wieder 98% der Kollegen sicherlich empfehlen.
Nee, tatsächlich ist es bei, habe ich das Gefühl, bei Kinderzahnärzten ist es relativ beliebt. Weil, also, oder die es haben, die schwören so ein bisschen drauf, höre ich immer so. Aber da haben die ja, Kinderzahnärzte haben ja dieses MIH-Problem, dass die pro Woche mindestens einen krassen Fall haben. Für die ist es natürlich auch angenehm, wenn die was haben, so einer, mehr als einer Schublade, dass die dann auch relativ safe sagen können, das wirkt ganz gut. Wobei die natürlich wahrscheinlich dann immer noch mehr Schiss haben vor dem Keim, der da drunter ist.
Also, wie gesagt, aber auch da, wie gesagt, hast du ganz recht. Ja, auch da gibt es ja mittlerweile Studien, die zeigen einfach, dass bei diesen MIH Fällen, dass das wirklich unter Umständen einfach besser wirkt, weil du hast ja praktisch immer diese subklinische, chronische, pulpale Inflammation. Die macht halt das unter Umständen schwierig, so einen Zahn mit einer normalen Infiltration zu betäuben. Ja. Und auch da ist es so, wenn du eben das ganze Intraossea abgibst, scheinen oder zeigen die Studien zumindest, ja, dass das deutlich besser wirkt.
Ja, cool, vielen Dank, Günther. Ich glaube, wir haben alles durch. Ja. Also wie gesagt, die Lernkurve ist langsam, kann man sagen. Man darf sich aber darauf freuen, weil es Leute gibt wie dich, die das seit Jahren erfolgreich anwenden. Ja. Günther, du gibst hier auch noch Fortbildung. In welchem Bereich gibst du eigentlich noch Fortbildung? Kannst du das noch zum Schluss sagen?
Also mein Hauptbereich ist die Endo, ja, Endodontie, dann eben Mikroskopkurse.
Also wie man richtig sitzt, ergonomisch.
ergonomisch, grundsätzlich, was kann man damit machen? Ja, es gibt sehr viele Basic-Sachen, die es dem Anfänger, auch hier, wie gesagt, meine Leidensgeschichte, ja, ich hatte mir das damals eben auch dann relativ schnell gekauft und war wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr ziemlich frustriert. Also wie gesagt, das war 2004 dann. Da hat es noch nicht so viele gegeben. Und ich wurde dann dankenswerterweise von einem Kollegen aus Landshut, das war der Holger Dinhardt, der leider viel zu früh verstorben ist, ja.
Leider, ja.
Der hat dann gemerkt, dass das vielleicht mit mir und der Endo doch was werden könnte, ja. Und hat mich dann da wirklich, ja, ich war da jeden Mittwoch, wenn ich frei hatte, beim Hospitieren und habe mich da so mit auf die Reise genommen, ja. Und darum liegt mir das wirklich am Herzen, dass man einfach auch den Neueinsteigern am Mikroskop einfach ein paar Sachen zeigt, wo man sagt, naja, damit macht euch das Leben leichter. Und auch da vielleicht häufig diese Erwartung erstmal ein bisschen wegnimmt, dass man sagt, naja, ich kaufe mir heute ein Mikroskop und morgen ist alles besser.
Was für Mikroskope hast du in deiner Praxis?
Dadurch, dass ich natürlich seit langer Zeit auch mit Zumax verbändelt bin, ja, und da auch ein bisschen in der Entwicklung bin, Zumax.
Hast du auch das Neueste, dieses OMS Pro Ergo ähnliche, mal auf Herz und Nieren getestet?
Ja, also ich habe zwei hier.
Ah, ja, cool.
Also ich finde es gut. Ja. Auch hier denke ich, ist es immer so, dass man sagen muss, ist im Endeffekt wie beim Auto. Jemand hat ja gerne einen Mercedes-Stern dran oder einen BMW-Sticker oder ein Audi-Emblem. Ja. Im Endeffekt nehmen sich alle nicht wirklich was. Es sind sicherlich Feinheiten, ja, die den Unterschied machen. Ja. Aber Gott sei Dank muss man sagen, sind mittlerweile so diese größeren Mikroskophersteller wirklich auch so, dass du sagst, du kannst eigentlich bei keinem was falsch machen in meinen Augen.
Nee, tatsächlich habe ich selber noch nie so wirklich mit einem Zumax gearbeitet. Die Zeiss Produktreihe habe ich fast drauf und runter. Also wohl Pico, Pro Ergo, Extaro nicht. Flexion habe ich auch gearbeitet. Ich finde das so ein bisschen der Preis-Leistungssieger. Und Zumax hatte ich bloß damals die Variante im Workshop, die so ein bisschen so eine Pico-Kopie war, kann man so sagen. Die war okay, aber im Workshop hat die, macht die natürlich mal nicht unbedingt immer den besten Eindruck.
Nee, also wie gesagt, man muss natürlich sagen, was oft da auch auf diesen, ich sage immer, so ein Mikroskop muss einfach vernünftig von den, ja, Anbauteilen vernünftig ausgestattet sein. Ja, das sind halt viele Dinge, wo du sagst, im Workshop, mit dem die Leute arbeiten, ist einfach wirklich so, dass du jetzt sagst, naja, so kann man einfach wirklich ja nicht vernünftig arbeiten. Fängt aber natürlich schon damit an, dass ich sage, naja, wenn ich mit dem Mikroskop arbeite, brauche ich zumindest auch einen vernünftigen Mikroskopstuhl, weil ich vernünftig sitzen muss, ja. Wenn du da in einem normalen Workshop eben dann auf einem Hotelzimmerstuhl sitzt, ja, oder Hotelzimmerstuhl sitzt, dann ist das für mich immer so ein bisschen schwierig, ja. Die Hände hängen irgendwo runter und das macht das Ganze eben ein bisschen schwieriger. Und darum mag ich das auch ganz gerne eigentlich immer dann so eher kleine Gruppen in der Praxis.
Ja, okay, das glaube ich wirklich eher am effizientesten. Cool, dann vielen Dank, lieber Günther. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
Bis dann. Dankeschön. Ciao.